Eine kleine Geschichte. Ein frisch vermähltes Paar, es ist Sonntag, sie sind zusammen in der Küche, sie bereitet den Sonntagsbraten vor, er schnippelt so die Karotten und das Gemüse und Kartoffeln. Und dann guckt er so, wie seine Frau diesen Braten zubereitet und es wird, ich weiß nicht, wie man Braten zubereitet, aber sie macht das wunderbar und dann schneidet sie aber vorne und hinten die Enden jeweils ab und legt sie obendrauf. Und er guckt so und fragt so ein bisschen vorsichtig, sind noch nicht so lange verheiratet, will ja von dir lernen, warum machst du das? Und sie sagt, das macht man so. Das hat meine Mutter immer so gemacht. Keine Ahnung warum. Okay, am nächsten Tag sind sie bei den Schwiegereltern und gibt nettes Zusammensein, Kaffee, Kuchen und so weiter. Aber diese Frage brennt ihm doch auf dem Herzen und irgendwann, als es dann angemessen ist, fragt er seine Schwiegermutter, du, wir haben das gestern gemerkt, festgestellt, beim Braten, dass da die Enden jeweils abgeschnitten und oben drauf gelegt werden, kannst du mir den Grund dafür erklären? Und die Schwiegermutter sagt, das macht man so. Das hat meine Mutter schon immer so gemacht. Na, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen spannend. Und die Schwieger, also die Oma von seiner Frau, lebt noch, also wird schnell ein Kaffeetermin bei der Oma vereinbart. Wiederum trinkt Kaffee und irgendwann kommt dann endlich diese brennende Frage, du, warum schneidest du denn beim Braten immer die Enden ab und legst sie oben drauf? Sagt die Oma zu ihrer Enkelin, ja, ist doch ganz klar, der Bräter, mein Bräter ist so klein, da passt der Braten sonst gar nicht rein. Es gibt manche Traditionen, da wissen wir gar nicht mehr, warum. Warum machen wir das eigentlich? Und ich habe den Eindruck, manchmal ist auch in unserem Christenleben gibt es manche Überlieferungen, vielleicht Traditionen. Und wenn man mal nachfragt, ja, warum gehst du Freitagmittags in die Kirche? Macht mal so. Haben meine Eltern so gemacht, so bin ich erzogen, das ist irgendwie, aber was das für mich, hat es was mit mir zu tun, hat es was mit dir persönlich zu tun, dass du heute Mittag da bist, hast du eine Erwartung, auch ganz persönlich, an Gott? Wir wissen alle, dieser Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Aber hat das eine Bedeutung für uns, tausende Kilometer entfernt, tausende Jahre später hier in Mutschelbach? Hat das eine Bedeutung? Oder gehört es halt irgendwie dazu und wir lassen das an uns vorübergehen, wie manchen christlichen Feiertag unter dem Motto, der Braten schmeckt, muss er nicht genau wissen, was eigentlich hinter diesen Zipfeln da oben drauf steckt. Was heißt Glauben an einem Tag wie Karfreitag? Wir wollen uns heute mit einem Text aus dem Hebräerbrief beschäftigen. Da geht es nicht um Braten, sondern um Glauben. Was eigentlich Glaube ist, was das Zentrum, der Kern des Glaubens ist. Und ich lese uns mal diesen Text und ihr seht ihn hier auch an der Leinwand. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die und so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ich glaube, wir merken schon, ist wieder so ein Text da, das ist so dicht, so gefüllt, so okay. Wir versuchen uns dem mal Stück für Stück zu nähern. Zunächst geht es um, oder beschreibt der Autor des Hebräerbriefs hier, diese Wolke von Zeugen. Und im Kapitel vorher, Kapitel 11 des Hebräerbriefs, da werden eine ganze Reihe von sogenannten Glaubensmüttern und Glaubensvätern aus dem Alten Testament beschrieben und es wird in kurzen, prägnanten Sätzen zusammengefasst, was ihren Glauben ausgemacht hat, wie ihr Glaube ausgesehen hat. Und sie werden uns ein Stück weit als Vorbilder des Glaubens dargestellt. Ein paar Verse, also in diesem Kapitel 11, definiert der Autor: Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber es ist total spannend, mal dieses Kapitel einfach so zu lesen. Und was da drin deutlich werden soll, ist, wir sind nicht isoliert. Es ist nicht so, dass wir uns eben vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder vor 20 oder wie alt sind die Ältesten unter uns, vor 85 Jahren, mal das so überlegt haben, wir könnten ja mal anfangen zu glauben, sondern da gibt es eine ganz lange Menschheitstradition. Ganz viele Menschen haben schon darüber nachgedacht, haben damit Erfahrungen gemacht, was ein persönlicher Glaube, ein eigenes Leben mit diesem lebendigen Gott bedeutet. Und neutestamentlich dann auch gesehen, was denn Nachfolge im Leben mit Jesus bedeutet. Wir sind nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen, die da vielleicht auch mit kämpfen, unsere Zweifel haben, das gar nicht so einfach finden im Alltag, sondern eine Wolke. Wisst ihr, was eine Wolke ist, woraus eine Wolke besteht? Nicht nur aus Farbe, sondern lauter kleine Wassertröpfchen. Also richtig viele, bis da so eine Wolke zusammen ist. Das sind nicht nur 20, sind auch nicht nur 60, sondern Millionen, eine unzählbare Menge von Regentropfen. Und so sagt der Autor, so viele Menschen sind vor euch schon unterwegs gewesen auf diesem Weg des Glaubens und sind jetzt mit euch unterwegs. Ihr seid nicht die Einzigen. Okay, und dann geht's weiter. Was ist denn jetzt dieser Glaube? Und Paulus, wir hatten uns ja jetzt fast 2,5 Monate mit dem Philipperbrief beschäftigt. Dort definiert er den Glauben ja mal als einen Wettkampf oder beschreibt ihn. Und so ist es auch hier. Und ein Wettkampf, der hat, bedeutet ja, okay, mit Ausdauer soll ich auf das Ziel zulaufen, was ich erreichen will. Aber es gibt 2 Voraussetzungen, dass ich da auch ans Ziel komme und vielleicht auch ganz gut ans Ziel komme. Das erste ist, die Bürde abzulegen. Jetzt habt ihr alle am Eingang ja was bekommen. Vielleicht nehmt ihr das mal bewusst jetzt euren Stein in die Hand. Und wenn irgendjemand keinen Stein hat, es hat da hinten noch am Eingang. Was könnte denn so eine Bürde, eine Last, ein Stolperstein, ein Hindernis sein? in deinem Leben sein? Ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele, die treffen alle nicht auf dich zu, ich weiß, aber du wirst deine eigenen Beispiele haben. Vielleicht die Enttäuschung, weil jemand mich vergessen hat, obwohl er oder sie versprochen hatte, sich zu melden. Vielleicht der Frust, weil meine super tolle Idee von den Freunden nur müde belächelt wurde. Vielleicht der Ärger mit dem Partner, mit der Partnerin, eigentlich über Nichtiges, aber keiner kann zurückstecken. Vielleicht ist es auch das Versagen, weil mein Jähzorn wieder durchkam und ich nicht geduldig und liebevoll reagiert habe. Oder die Verletzung durch ein Wort eines Kollegen oder des Chefs. Und die haben mich irgendwo ganz tief getroffen und ich weiß gar nicht so genau, warum. Oder eine Bitterkeit, weil sich ja sowieso nichts ändert. Oder die Sorgen um die Gesundheit, dieser komische Ausdruck auf dem Gesicht des Arztes. Oder die Angst vor einem Gespräch oder vor einer Begegnung mit einem Menschen, wo ich weiß, das wird nicht einfach. Und viele, viele andere Sachen. Und das sind solche Bürden, solche Lasten, die wir oft mit uns rumtragen, die es uns aber schwer machen, einen Wettlauf zu laufen. Und wir werden in diesem Abschnitt aufgefordert, legt doch eure Bürden, eure Lasten ab. Tragt sie nicht mit euch rum, weder die Sorgen, noch die Ängste, noch die Verletzungen, noch die Schuld. Legt sie ab. Und er erwähnt da nicht nur die Bürden, sondern auch die Sünden. Und er beschreibt diese Sünden so leicht umstrickend wie ein Netz. Mit der Zeit wird so ein Netz, also wenn so ein Fisch im Netz ist und da drum zappelt, dann wird dieses Netz ja immer enger. Und so ist es oft auch mit Sünde in unserem Leben. Und auch da könnte ich jetzt aufzählen, aber du weißt ja selber am meisten, was Sünde ist in deinem Leben. Im Alpha-Kurs haben wir das mal so beschrieben: Sünde ist das, was hier auf der Leinwand gezeigt werden würde, wenn hier auf der Leinwand dein ganzes Leben gezeigt werden würde. Und vor allem die Sachen, von denen du nicht willst, dass die irgendjemand weiß. Das ist die Sünde. Das ist da, wo du Scham erlebst, wo Schuld auch da ist und wo du denkst, nein, das will ich nicht, dass irgendjemand anders das mitkriegt. Und wir alle haben Sünde. Und die umstrickt uns und die belastet uns und die hält uns von einem fröhlichen, freien, guten Glauben ab. Interessant, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt nicht, es darf nicht sein, sondern er beschreibt es offensichtlich als etwas, was da ist, was normal ist, aber er fordert jetzt auf, bleib dabei nicht stehen. Weder mit den Lasten noch mit den Sünden, sondern lege sie ab. Und ich glaube, das ist eine Definition von Glauben. Glaube heißt, ich weiß, wohin mit meinen Steinen, mit meinen Lasten, mit meinen Sünden. Ich weiß, wo ich sie loswerden kann. Nämlich hier am Kreuz. Das ist ja der Grund, warum wir Karfreitag feiern. Dass wir genau wissen, dieses schwere, belastende und umstrickende und uns von Gott Trennende, es muss da nicht bleiben, sondern Jesus hat es auf sich genommen und ich darf es auf ihn legen, dort am Kreuz darf ich es ablegen. Für uns ist es vielleicht, ja, ich weiß nicht, wer von euch mal Leichtathletik, so ein Rennen gelaufen ist. Für mich ist das so ein Bild bei der Olympiade, da sehe ich das dann ab und zu. Aber für die damalige Antike, da gab es das ja auch schon, diese Wettrennen. Und wisst ihr, was die Athleten da abgelegt haben, dass gut frei rennen konnten? Alles, komplett alles. Die sind nackig gelaufen, dass auch ja nicht sie stören und hindern kann. Und das ist dieses Bild, legt doch alles, was euch hindert, legt es doch ab und tragt es und schleppt es und nehmt es nicht weiter mit euch mit. Okay, wenn wir das abgelegt haben, was bedeutet dann Glauben? Wie laufen wir denn jetzt den Wettkampf unseres Lebens? Der Autor schreibt, wir laufen das, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieses Hinschauen hat eine Richtung. Zunächst mal der Anfänger unseres Glaubens, also die Basis unseres Glaubens, der Grund, das Fundament, das ist Jesus, das ist das Kreuz, das ist das, was er dort getan hat. Und er ist der Vollender, das ist diese Zuversicht, diese Hoffnung, diese Gewissheit, er wird mich auch mit all meinem Versagen, mit all dem, was ich immer wieder nicht so hinkriege, wie ich es gern hinkriegen würde, er wird mich zum Ziel bringen, diese Gewissheit. Aber die Frage ist, okay, na, wenn er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, was ist denn dann mein eigener Anteil? Was bedeutet es denn jetzt, hinzuschauen auf Jesus? Und ich denke mal, da steckt, ja, diese Richtung, um das noch ein bisschen deutlich zu machen, es ist ein Hin- und Wegblicken. Wir blicken weg von unseren Sorgen und blicken hin auf Jesus, der uns versorgt. Wir blicken weg von uns selber, wo sich alles nur um uns dreht, um unsere Bedürfnisse, um unsere Leidenschaft, wir blicken hin auf Jesus, der aus Liebe alles getan hat. Und mit diesem Blick brauche ich mich selber gar nicht mehr so wichtig nehmen. Wir blicken weg von dem Streit, den wir vielleicht auch mitgebracht haben, zwischen mir und meiner Schwester, meinem Bruder, also bildlich gesprochen, oder irgendjemand in der Familie oder Kollegen oder wo auch immer. Ich blicke weg von dem Streit hin auf Jesus, der der Versöhner ist. Ich blicke weg von der Schuld, die mich anklagt, die mich runterziehen will. Du kriegst das ja eben doch nicht immer hin. Und ich blicke hin auf Jesus, der es getragen hat. Hin, weg oder weg hinblicken, das ist das, was hier beschrieben wird. Weg und hin auf Jesus. Aber praktisch, könnt ihr jetzt so versuchen, und es gibt ja manche Formen der Meditation, die einfach eine Stunde vor dem Kreuz sitzen und versuchen, sich da ganz hinein zu versenken. Und für manchen kann das auch eine Hilfe sein. Andere, die denken vielleicht, ja, heute ist Karfreitag, heute ist eigentlich der Tag, um den Film Die Passion Christi anzugucken. Kennt den Film irgendjemand? Mel Gibson vor, weiß nicht, jetzt schon 12, 15 Jahren gedreht. Also sicher einer der, denk mal, grausamsten. Also ein Film, der praktisch von Gründonnerstag bis Oster Samstag geht. Aber diesen ganzen Leidensweg durch diese Stunden hindurch in aller Grausamkeit beschreibt. Und es ist gut, sich das mal anzugucken, um zu vergegenwärtigen, naja, Kreuz, das war nicht einfach so ein easy Weg für Jesus, hat ja nicht viel bedeutet oder sonst wie, er war ja Gottes Sohn, für ihn war das Sterben ja kein Ding, nee, sondern sich dem mal ganz auszusetzen. Auch das kann eine Hilfe sein, aber ich glaube, es geht nicht um so diese einmaligen Dinge, sondern dieses Weghinblicken auf Jesus heißt, dass ich mich immer wieder mit Jesus beschäftige, um zu verstehen, wer ist er? Warum ist er gekommen? Was prägt ihn, sein Wesen? Was bedeutet es, dass er Liebe in persona ist? Wie ist er denn mit Menschen umgegangen? Was hat er gelehrt? Und wie kann ich mein Leben danach ausrichten? Ab und zu ist gut, das mal so punktuell irgendwo festzumachen, aber wir brauchen dieses immer wieder Hinblicken auf Jesus. Und deswegen finde ich das so eine spannende Definition hier im Hebräerbrief. Glauben ist nicht eine Sache, einmal geklärt und damit gut, sondern das ist das, was täglich ich versuche zu machen. Hinblicken auf Jesus. Und wie kann ich das? Indem ich in der Bibel es immer wieder nachlese. Und vielleicht wäre es ja auch jetzt in diesen Tagen mal die Möglichkeit, wieder in einem der vier Testamente einfach diese Passionsgeschichte, diese letzte Woche von Jesus, vom Einzug in Jerusalem bis hin zu seiner Kreuzigung mehr durchzulesen und anzuschauen. Natürlich sind auch die Gottesdienste hier hilfreich, gemeinsam uns dem auszusetzen, zu vergegenwärtigen, miteinander zu singen, miteinander zu beten. Und es ist hilfreich, und das sind die, die beim Alpha-Kurs dieses Jahr dabei waren oder letztes Jahr, die werden das wieder bestätigen, sich mit anderen auszutauschen, darüber zu reden. Nicht versuchen, es nur mit mir selber und Gott irgendwie im stillen Kämmerlein abzuklären, sondern nein, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, in irgendeinem Kontext immer wieder mit anderen das Gespräch zu suchen, und dabei begegnet uns Gott und dabei wächst unser Glaube. Eine Möglichkeit, dieses Weghinschauen zu praktizieren, ist auch das Abendmahl. Eine Form der Gemeinschaft, die Jesus uns ja ermahnt hat, niemals aufzugeben. Hinschauen auf Jesus und jetzt nicht nur mit den Augen, sondern mit unseren Geschmacksnerven. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis dass er wiederkommt. Wegblicken, hinblicken. Hinblicken, das bedeutet Glaube, hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir auf Jesus hinblicken, was oder wen sehen wir denn da eigentlich? Im Vers 2 hatten wir gelesen, Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Dieser Satz hört sich auf Griechisch ungefähr so an: Hos anti tes prokemenas autou charas. Und vielleicht habt ihr ein Wort da drin erkannt: anti. Anti lässt sich, dieses griechische Wort Anti lässt sich auf zwei Weisen im Deutschen übersetzen. Es kann bedeuten für etwas oder anstatt von etwas. Und beides ist eine interessante Bedeutung, wenn man das jetzt hier in diesem Satz so integriert. Das erste: Jesus hat sich für den schändlichen Tod am Kreuz entschieden, anstatt der Freude im Schoß seines Vaters zu bleiben. Jesus hat alles verlassen, alles gegeben. Die Gemeinschaft mit dem Vater war für ihn ja das Schönste. Und das Allerschlimmste des Leidens von Jesus war ja diese Trennung von Gott, diese Verlassenheit, die er empfunden hat, schmerzhafter als alle Grausamkeiten, die er als Widerspruch von den Menschen erduldet hat. Also es könnte bedeuten, dieses, anstatt sich in dieser Freude zu bleiben, zu sein, hat er sich entschieden, er wird Mensch und er erduldet den Tod am Kreuz. Aber es kann eben auch eine andere Bedeutung haben, dieses Anti im Griechischen, nämlich für. Jesus hat sich für den schändlichen Tod am Kreuz entschieden, für die dadurch entstehende, vor ihm liegende Freude. Und diese dadurch entstehende, vor ihm liegende Freude, das sind wir. Das seid ihr. Diese Freude, die kommt, dass der Weg für den Menschen, für uns Menschen wieder frei ist zu Gott. Jesus im Garten Gethsemane, hatten wir es ja gesehen, er betet: Vater, kann dieser Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus hat geahnt, was auf ihn zukommt. Aber er hat nicht nur dieses Kreuz mit all den Bürden und Lasten und Sünden drumherum. Er hat nicht nur das vor sich gesehen, sondern er hat hinter das Kreuz gesehen. Und hinter dem Kreuz hat er dich gesehen. Und das war die Freude, warum er das alles auf sich genommen hat. Jesus hat dich im Blick gehabt. Jesus als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand würde zum Vater kommen als nur durch ihn, aber er macht eben diesen Weg frei, dass wir jetzt Kinder Gottes sein können. Also er hat diesen Weg gewählt für mich und für dich, für die Freude, die er einmal an uns haben würde. Und deswegen feiern wir Karfreitag. Und jetzt wisst ihr, warum man am Braten rechts und links etwas abschneidet. Jetzt wisst ihr, warum wir Karfreitag feiern. Es ist für uns geschehen. Es ist, damit das alles hier am Kreuz bleibt, dass all diese Lasten losgeworden sind. Und was ist unsere Antwort? Danke. Danke, Jesus.